Peter und Paul wollen's wissen. Heute, wo liegt die Kunst der Diplomatie? Mit ihrer Durchlaucht Prinzessin Maria Pia von und zu Liechtenstein.
Paul, ich muss sagen, du schaust heute super aus. Oh. Also ich möchte dir schon lange mal sagen, dass ich sehr die Zusammenarbeit mit dir sehr, sehr schätze und dass ich mir eigentlich keinen besseren Podcast-Partner wünschen würde.
Das ist sehr schön. Ja. Ich darf dir das unvorbereitet genau das Kompliment zurückgeben. Ich genieße das auch sehr. Ich finde das einfach eine spannende Aktion, die wir da einmal im Monat machen.
Ja, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt wundern, wieso sind wir auf einmal so nett zueinander. Ich denke, ich mache heute mal einen diplomatischen Einstieg, oder? Dass man ja die Partnerschaft schätzt und dass man das auch mal sagen muss zueinander. Und ob man es dann immer so meint, ist ja vielleicht ein anderes Thema. Ich habe es jetzt natürlich aus vollem Herzen gekommen gegenüber dir, natürlich. Aber vielleicht gibt es da auch ein anderes Thema. Und mit dem möchten wir uns heute auseinandersetzen, nämlich mit dem Thema die Kunst der Diplomatie. Und es ist schon sehr, sehr spannend, weil als diplomatisch sind wir beide nicht so bekannt, glaube ich, könnte man sagen.
Ja.
Du eher noch als ich vielleicht.
Die Zwischentöne fehlen die manchmal,
Zwischentöne
ja.
Fehlen, ja. Und sonst haben wir auch gerne Rückmeldung für so eine Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, hey, ich möchte euch Lob geben oder eure Diplomatie einmal loben. info@petrundpaul.li oder natürlich auf LinkedIn oder auf Instagram sind wir auch. Haben schon 8 Follower.
Wow.
Wir kommen bald davon leben wahrscheinlich. Ja, wo liegt die Kunst der Diplomatie? Wir könnten da lange drüber reden, weil wir haben beide keine Ahnung und wir sind nicht so diplomatisch, darum haben wir gesagt, wir laden jemanden ein, der wirklich Ahnung hat. Und stell doch du ganz unseren genau Gast einmal vor.
Ja, wir haben die große Freude und Ehre, dass heute Ihre Durchlaucht Maria Pia, Prinzessin von und zu Liechtenstein, zu Gast ist. In aller Kürze, Sie sind in Wien geboren, haben dort auch maturiert danach. Und bitte sofort unterbrechen, wenn ich irgendwas auslasse oder falsch sage. Ich werde es in aller Kürze zusammenfassen, wahrscheinlich auch nur auszugsweise. Dann Politikwissenschaften in New York an der Columbia University studiert. Danach für das Hochkommissariat der Vereinigten Nationen für Flüchtlinge in Genf und in Khartoum in Sudan tätig gewesen. 2 Jahre lang Auslandsreferentin der Caritas Österreich und dann 89 in den diplomatischen Dienst Liechtensteins eingetreten. Zunächst als Botschaftssekretärin in Bern, dann von 91 bis 93 eine Tätigkeit im Amt für Auswärtige Angelegenheiten der liechtensteinischen Regierung, 93 dann Botschafterin bei der EU und dem Königreich Belgien in Brüssel und dann 96 Übersiedlung nach Wien und damit verbunden zunächst Delegationsleiterin für Liechtenstein bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und dann 97 dann Botschafterin Liechtensteins in Österreich bis 2025. Da kam aber 2000 noch dazu die zusätzlichen Agenten als ständige Vertreterin bei den Vereinigten Nationen und nach Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen 2011 dann auch noch nicht residierende Botschafterin bei der Tschechischen Republik. Ich habe schon gesagt, 2025 in Pension und das ist natürlich eine tolle Bandbreite und da werden wir sicher auch einige ganz spannende Fragen dazu in Folge haben werden.
Wir haben ganz sicher, ja. Und wir haben die wichtigste Frage am Anfang, ist genau die Getränkewahlfrage. Und ich glaube, du brauchst jetzt so einen Schluck nach dem langen Lebenslauf. Schon, Paul, ich fange mal mit dir an. Was hättest denn du gern? Nimmst du heute was Überraschendes?
Eigentlich eine Schande. Wir hätten irgendeinen edlen Tropfen aus der Hofkellerei zur Feier des Tages haben müssen, aber ich bleibe bei meinem Wasser.
Genau, du nimmst
das Wasser treu.
Durchlaucht, was dürfen wir Ihnen anbieten?
Wahnsinnig gerne ein Bier, wenn Sie eins haben.
Ein Bier habe ich immer. Und zwar aus diplomatischen Gründen und verhandlungstechnischen Gründen nennen wir es heute nicht, was wir trinken, aber es ist ein sehr feines Urweiße.
Da bin ich gespannt, ich freue mich drauf. Danke und danke auch für das Wasser.
Ja,
gerne.
Das ist ja in Liechtenstein so gut wie in Wien, muss man sagen.
Genau.
Auch im Unterland?
besonders im Unterland.
Ja, komm, ja. Wo kommt das Wasser im Unterland?
Ja, von überall. Also ein Teil von Planken, okay. Aber das sind ja momentan andere Diskussionen, ja. Aber es ist ein anderes okay. Thema.
Ja, darf ich vielleicht gleich beginnen? Ich habe den Lebenslauf grob zusammengefasst und als erste Frage brennt mir auf den Lippen, weil Sie jetzt in Pension gegangen sind. Gibt es irgendeine Weisheit, eine Erkenntnis, die Sie gefühlsmäßig diesem Werdegang, dem beruflichen oder konkret der Diplomatie zu verdanken haben, wo Sie sagen, das hätten Sie in keinem anderen Beruf erlernt oder hätten Sie in keinem anderen Beruf gewonnen, diese Erkenntnis?
Ich denke, eines der wichtigsten Dinge für einen Diplomaten, aber auch für jeden eigentlich, ist, sich in den anderen hineinzuversetzen und sich zu überlegen, was bedeutet es, wenn ich das oder jenes sag, was bedeutet es, wenn ich das oder jenes mache und was bedeutet es, wenn ich das oder jenes verlange. Beziehungen sind was Langfristiges und das Gedächtnis ist bei vielen auch sehr langfristig. Das heißt, ein Quick Win ist oft ein falscher.
Mhm. Also im weitesten Sinn auch von der Empathie, die man sich aneignen oder vielleicht schon von Natur aus haben sollte und dann einfach auch die Pflege der Beziehung.
Ja, und obendrauf würde ich sagen, wenn es einem gelingt, auch den Weg zum Herzen des anderen zu finden, macht es auch sehr viel Freude.
Und wenn ich das noch, die Frage noch etwas anhängen darf, irgendwas, was man so über die Diplomatie, über Menschen erfährt oder erfahren hat, was man vielleicht sonst nicht erfahren würde? Im Umgang mit Menschen, wo man sagt, wie Menschen ticken, wie Menschen, sagen wir, ja, miteinander umgehen. Gibt es da irgendwas Spezielles?
Ich meine, als Diplomat wird man ja auch oft auf die Schaufel genommen und die Vorurteile oder kennen ja alle. Eines der Vorurteile ist, dass der Diplomat nicht klar ist in dem, was er sagt oft. Mhm. Also das hat sich sicher über die Jahre geändert oder zumindest die letzten Jahre habe ich sehr viel Klartext gehört und das ist auch sozusagen üblich oder nicht anders zu erwarten in einer Zeit, wo wir einen Krieg erleben. Aber die Tatsache, dass man vielleicht vorsichtig ist in dem, wie man sich artikuliert, hat die Weisheit, dass man versucht, nicht Brücken abzureißen, sondern sie zu erhalten. Und man gewinnt ja nichts dadurch, dass man mit jemandem unfreundlich oder grob ist, sondern ich glaube, Höflichkeit und die Art, wie man kommuniziert, ist etwas, das für jeden sinnvoll ist.
Ist es Ihnen immer schon klar gewesen, dass Sie mal in Diplomatie möchten? Ist es sozusagen in die Wiege gelegt worden oder schon immer der Berufswunsch gewesen?
Ich habe mich immer für Außenpolitik interessiert. Bin in Wien aufgewachsen und da hat mich wohl sehr geprägt, die 50 Kilometer entfernt vom Eisernen Vorhang, die Flüchtlinge aus den Jahren, also ich bin nach 56 geboren, aber das war wohl etwas, das sehr präsent war, 68, Prager Frühling und dann das große Ereignis 89 mit dem Mauerfall und mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und die unglaublichen Glücksgefühle, die das in Zentraleuropa ausgelöst hat und sicherlich auch in meiner Familie. Aber ich habe mich immer fürs Ausland interessiert und es war eigentlich auch zu Hause immer eine Debatte, die Relevanz von der Außenpolitik, vor allem für kleinere Länder. Und das hat mich sehr geprägt, mich interessiert, dass ich in den diplomatischen Dienst gehe, war vielleicht weniger klar ist, dass ich ins Ausland gehe und mein erster Arbeitgeber war ja das Flüchtlingshochkommissariat und das hat sicherlich mit auch der Geografie zu tun, in der ich aufgewachsen bin und ich habe eigentlich immer sehr bewundert Menschen, die für ihre politischen Überzeugungen geflohen sind und da war das Flüchtlingshochkommissariat für mich ein Ort, wo ich sehr lange hin wollte. Mhm. Das war mir klar als Teenager und das ist dann auch gelungen.
Also wirklich von Anfang an klar, Außenpolitik und dann kommt ja Diplomatie, wie gehört dazu, aber dass man in diplomatischen Diensten geht, das hat sich dann natürlich auch noch so ergeben. Das ist ein Glücksfall für beide Seiten, oder nicht?
Ja, das Schöne war auch, dass eigentlich ab Ende der 80er Jahre, Beginn der 90er Jahre die liechtensteinische Außenpolitik sich ja sehr stark entwickelt hat mit dem Beitritt zur UNO und zum Europäischen Wirtschaftsraum, zur WTO. Das war eine Zeit, wo sich unheimlich viel getan hat in der liechtensteinischen Außenpolitik, lang vorbereitet von unserem Fürsten. Und das war eine Zeit der Ernte, würde ich sagen, diese letzten 30 Jahre. Heute stehen wir vor einem ganz anderen Umfeld. Aber die letzten 30 Jahre war eine, wo sich die liechtensteinische Außenpolitik sehr entwickelt hat und auch viele gute Initiativen gesetzt hat.
Gab es auf dem Weg zur Diplomatie, ich gehe jetzt davon aus, im Elternhaus wurde viel geredet, viel gesprochen, das war also wirklich Tagesthema, dass man beim Mittagessen über Politik gesprochen hat, das ist wahrscheinlich heute in vielen Kreisen überhaupt nicht mehr der Fall. Gab es darüber hinaus oder gab es da eine prägende Gestalt in der Familie? Gab es vielleicht auch einen Lehrer, der da irgendwo noch etwas befeuert hat?
Also sicher mein Vater, der hat mir immer damals, oder das gibt es noch immer, die Wochenzeitschrift Profil gegeben und hat mir gesagt, und das schon mit 12, hat mir gesagt, lies es und reden wir nachher drüber. Und es waren immer die außenpolitischen Seiten. Damals wie heute hat ihn, also er lebt heute nicht mehr, aber war großes Thema Israel und Palästina. Also das wurde diskutiert, aber was schon noch sehr stark mitgespielt hat, war die Tatsache, dass mein Vater 1945 die Tschechoslowakei verlassen musste. Und meine Mutter, die Österreicherin, war eine Habsburg. Und ich erwähne das deswegen, weil sie zu jenem Teil der Familie gezählt hat, dass die in Österreich geblieben sind. Und zu Hause war das immer so eine Diskussion, wenn Tito stirbt und die Sowjettruppen über Ostösterreich in Jugoslawien einmarschieren, hat mein Vater gesagt, dann ziehe ich weiter. Totalitäre Regime oder sind nichts für mich. Und meine Mutter hat gesagt, ich bin der Erde verbunden und ich bleibe. Und ich habe mich gefragt, was werde ich machen? War damals oder 10 und etwas älter. Und das schärft den Blick für Außenpolitik irgendwo und gibt einem auch als Kind das Gefühl, dass es auch sehr direkt etwas mit einem selber zu tun hat.
Mhm. Außenpolitik oder Diplomatie gibt es ja verschiedene Formen, kann man sagen. Es gibt die traditionelle Diplomatie wahrscheinlich, die ich vorher vielleicht auch angesprochen habe, dass man sich so begegnet, sich austauscht. Es gibt sehr vielleicht informellere Diplomatie. Wie hat sich Diplomatie verändert aus Ihrer Sicht? Oder hat sich die Diplomatie oder die Beziehungen, haben sich die verändert in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren?
Die Ziele sind die gleichen. Das ist die Zusammenarbeit von Staaten. Die Art der Diplomatie hat sich zum Teil geändert und wird sich auch noch mehr ändern über die neuen Technologien. Ich glaube, das ist überhaupt keine Frage. Wie genau, das wissen wir noch nicht, aber dass es sich ändern wird und die artifizielle Intelligenz schon heute eine große Rolle spielt, ist, glaube ich, klar. Das habe ich jetzt bis Ende August, wo ich noch im diplomatischen Dienst war, jetzt nicht so direkt gespürt, außer vielleicht in der Recherche, die wir gemacht haben. Aber was sich geändert hat und für Liechtenstein auch geändert hat, ist, die Zusammenarbeit im europäischen Wirtschaftsraum und in der EU ist eine, oder mit der EU ist eine sehr technische zum Teil geworden. Also da, je näher, enger Beziehungen sind, desto technischer sind sie eigentlich auch. Also in Beziehungen sind die Anbahnungsgespräche, wenn man so will, politisch, aber je enger man ist, desto technischer wird es auch. Und da geht es dann oder um Verträge in Fachbereichen. Also da haben wir auch als Liechtenstein über die Jahre an Kooperation und an Expertenwissen doch sehr viel dazugelernt. Also ich glaube, die Expertenmaterie hat im Diplomatischen sicherlich zugenommen und da vor allem in Europa.
Und im schon angesprochenen menschlichen Bereich, gerade wenn man jetzt KI wieder in sozusagen erwähnt, ist ja Diplomatie, wie Sie ganz zu Beginn gesagt haben, etwas, was sehr viel von menschlichen, ich sag's mal, Gespür, Empathie auch abhängig ist. Was sind denn da die traditionellen Voraussetzungen, die man als Mensch, als Diplomat aus Ihrer Sicht mitbringen muss, um überhaupt als Diplomat geeignet zu sein? Ich jetzt nicht die fachliche Kompetenz, aber was muss man noch als, ja, vom Charakter her mitbringen?
ich glaube, man kann sehr vieles lernen. Mhm. Und es ist auch etwas, oder man kann sich auch ein Stück weit aussuchen, wie man sein möchte. Ja. Und ich glaube, das stimmt wohl auch da. Dann gibt es natürlich Begabungen. Und es gibt Menschen, die sich sehr leicht tun, mit anderen ins Gespräch zu kommen oder die sehr schnell den Draht zu jemandem finden. Die tun sich in dem Beruf vielleicht besonders leicht. Aber das Interesse am anderen, an der Kultur des anderen, ich würde auch sagen an der Geschichte, ist etwas sehr Wesentliches. Und wenn man eher ein Schreibtischtäter ist, die braucht es auch, die Recherche machen und die Experten. Aber das ist vielleicht, da wird man sich vielleicht als Diplomat dann nicht ganz so wohl fühlen. Aber ich habe auch ausgezeichnete, wenn man so will, eher introvertierte Diplomaten kennengelernt, die sehr scharf in ihrer Analyse waren. Mhm. Und wenn es darum ging, Optionenpapiere zu schreiben oder so, brillante Papiere geschrieben haben. Also ich glaube, es braucht auch da das Zusammenwirken verschiedener Begabungen und Backgrounds, wenn man so möchte, für die Außenpolitik insgesamt.
Und der klassische Bereich Diplomatie setzt man voraus mit Mehrsprachigkeit. KI heißt oder merkt man auch, dass das oft schon gar nicht mehr notwendig ist, weil es die Übersetzungsgeräte gibt. Ist da irgend schon ein Wandel spürbar oder ist es nach wie vor so, dass der klassische Diplomat zumindest 3 Sprachen gut oder halbwegs gut beherrschen sollte?
Also das war eigentlich immer das Verständnis und ich würde sagen, Minimum Muttersprache für einen Europäer, Englisch und Französisch. Jetzt gibt's, und ich würde sagen, Mehrsprachigkeit ist auch ein Ausdruck für Interesse an anderen Kulturen. Also man spürt da vielleicht das Interesse heraus, aber auch da wäre ich jetzt nicht, wie soll ich sagen, zu fundamentalistisch. Mhm. Es gibt auch Leute, die gut Englisch können und die Muttersprache, und da kommt auch sehr viel Gutes dabei heraus. Mhm. Die muttersprachig Englischen, die haben natürlich immer ein Stück weit die Nase vorn, weil sie in ihrer Muttersprache sprechen können. Und das wäre wahrscheinlich meine wichtigste Empfehlung, ist, dass man wirklich sattelfest in Englisch ist. Das ist, glaube ich, das Wesentlichste. Jede Sprache, die man dazu kann, ist gut und spielt in manchen Kulturen eine größere Rolle als in anderen. Aber große Länder, die auch die Ressourcen haben, ihre Diplomaten auf Posten länger vorzubereiten, schicken die meisten ein halbes Jahr in ein Land, um die Sprache zu erlernen.
Ja. Früher ist ja eigentlich Französisch die Diplomatensprache, sie ist jetzt verändert zu Englisch in dem Fall, kann man sagen, oder?
Ja, also ich würde sagen, in der EU habe ich schon erlebt, als ich Botschafterin in Brüssel war, dass es hilfreich ist, wenn man Französisch kann. Mhm. Aber mit der Erweiterung auch um die osteuropäischen Länder ist halt das Französische ein bisschen ins Hintertreffen gerückt. Aber Frankreich ist ein fantastisches Land und Französisch eine wunderschöne Sprache. Also ich glaube, es zahlt sich auch von daher aus, das zu versuchen.
Es wäre schön, ich weiß nicht, Paul, wie viel Sprache das du sprichst. Ich bin leider das Einzige, was ich kann, ist, dass man jetzt immer mal anstoßen kann. Cheers.
Ja. Also ich kann bis zu 7 Sprachen gleichzeitig hören. Das habe ich ausprobiert. Aber
kannst du viele?
Nein. Also ich kann halbwegs Deutsch. Englisch, das merkt man bei meinen Kindern schon. Englisch ist, ich habe es noch als Fremdsprache gelernt, die lernen das nicht mehr als Fremdsprache, sondern das ist einfach fast schon die zweite gängige Sprache. Und Französisch war, ich gebe es offen zu, mein Hassfach in der Schule. Das hat aber mehr an der Lehrerin gelegen, die geglaubt hat, das ist das Wesentlichste, was man überhaupt lernen kann. Und deswegen hat sich da so eine Aversion aufgebaut, die aber nicht, auf die ich nicht stolz bin.
Ich mag eigentlich die französische Sprache, aber sie mag mich einfach nicht.
Das geht vielen so. Ja. Nein, ich hätte gern Tschechisch gekonnt. Das wäre für meinen Beruf sehr nützlich gewesen. Aber das ist eine richtig schwierige Sprache.
Okay.
Und ich habe jetzt begonnen mit Duolingo Italienisch zu lernen und das ist halt sehr viel einfacher. Und da hat man auch das Gefühl, dass man ein bisschen weiterkommt.
Wenn wir aber über Sprache sind, habe ich noch eine Frage. Ich kenne es aber jetzt aus meiner früheren Tätigkeit, wo ich auch bei der Regierung und so gesehen bin. Diplomatische Austausche sind ja immer sehr, sehr höflich. Also es ist ja, erlauben Sie mir, es gibt so die Schlussformel, die vorzüglichste Hochachtung auszudrücken. Gibt es da auch sowas wie Codes? Also wenn man jemand sagen will, eigentlich finde ich dich gar nicht so toll. Oder ich finde jetzt das, was du gemacht hast, nicht so toll, aber man muss gleich höflich sein. Also ist das wie kodifiziert sozusagen, was, wie man sich da austauscht? Oder ist das für eine eigene Sprache eigentlich, auch wenn es Deutsch ist?
Ja, und ich glaube auch, es ist ein Beruf, in dem Erfahrung hilfreich ist. Mhm. Aber es ist einiges, also Protokoll zum Beispiel, wer wo sitzt und wer zuerst durch die Tür geht vielleicht und welche Sprache man verwendet, ist bis zu einem gewissen Grad kodifiziert, auch wie diplomatische Noten geschrieben sind. Mhm. Und das ist auch sehr sinnvoll, weil dann hält man das Potenzial für Missverständnisse so gering wie möglich natürlich. Also es macht Sinn, dass man sich sozusagen da geeinigt hat. Auch beim Protokoll ist es sinnvoll, weil wer bekommt den besten Platz? Ist es der mit den Atomwaffen oder ist es der, der den größten IQ hat oder ist es die Schönste oder wer ist es? Und da spielt die Ancienneté zum Beispiel eine Rolle. Mhm. Also wer zum Beispiel der Dienstälteste ist, in manchen Ländern spricht zum Beispiel fürs diplomatische Korps immer der Nuntius. Also das ist sinnvoll, wenn man möglichst viele dieser, man kann sich ja über alles streiten, wenn man möchte, wenn man sehr vieles schon aus dem Weg geräumt hat. Und das ist geregelt worden in der Wiener Konvention und ist ein wichtiges Fundament, wie man miteinander verkehrt. Ihre Frage war ja auch noch, ob es so Codes gibt, wenn man jemanden sagen will, oder? ich meine, eine Art zu sagen, dass man mit etwas nicht einverstanden ist, ist zu sagen, das ist wirklich sehr interessant. dann weiß man, das ist jetzt nicht das, was sich das vis-à-vis, erwartet hat. Also das wäre so ein Wort, was sehr doppeldeutig ist, sagen wir mal so.
Hoffe ich, eine sehr interessante Frage zu stellen. Und zwar, weil sich das irgendwie anknüpft. Man hat, vielleicht ist das ein Bild, das man von außen hat, aber es gibt so klassische Instrumente, es gibt die Empfänge, es gibt die Abendessen, zu denen man einlädt. Aber wie ich jetzt der Antwort entnommen habe, ist es schon so, dass da sehr, sehr vieles sich hält an Etikette, an gewissen Vorgaben. Ist es auch so, dass diese Einladungen, diese Treffen eigentlich nach wie vor sehr wichtig und Bestand haben oder haben die sich abgewechselt? So wie wir es im Berufsleben kennen, dass man sagt, dass das klassische Meeting findet eigentlich auch jetzt über Teams oder über Online statt. Hat sich das auch gewandelt oder ist diese persönliche Begegnung nach wie vor die man so auch von außen betrachtet, als Diplomatie, das diplomatische Parkett bezeichnet?
Beides. Also Covid hat auch da seine Spuren hinterlassen und auch einiges erleichtert. Also Konferenzen, wo man von weit her aus der ganzen Welt anreisen muss, finden noch statt, aber sie werden nicht in 5 physischen Vortreffen vorbereitet, sondern da findet einiges über Teams oder über Zoom statt. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll von den Ressourcen her, von der Umwelt her und auch vom Zeiteinsatz. Also natürlich passt sich auch die Diplomatie an, keine Frage. Ich würde sagen, also wenn man jetzt die klassischen Essen nimmt, die waren früher viergängig, das ist heute schon ziemlich selten, also bei einem Staatsbankett, vielleicht, aber so bei den üblichen eigentlich eher nicht. Und was ich schon auch gesehen habe über die letzten Jahre, dass man einfach auch sehr stark spürt, dass in Familien die Väter und die Mütter beide die Aufgaben um die Kinder übernommen und während oder früher noch sehr vieles auch am Abend stattgefunden hat, gibt es den Abend heute auch noch für Essen oder für Vorträge, aber da ist dann schon das Verständnis, dass man um 6 oder meinetwegen um 8 nach Hause kann. Also diese langen Essen gibt es noch, aber das reduziert sich, das ändert sich und einfach auch hat sich dem angepasst oder wie Menschen heute leben.
Ich habe irgendwann einmal gehört, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder ob ich mir das einbilde, unter Diplomaten ist es eigentlich üblich, nicht länger als 10 Uhr zu bleiben bei einem Abendessen und dann einfach höflich sich zu verabschieden. Ist das immer noch so? Oder kann es auch sein, dass es heute ist so gemütlich, wir bleiben bis 2 in der Früh.
Auch das passiert, das kann manchmal auch sehr gute Ergebnisse bringen. Ja. Aber so die Grundregel ist, dass es um 10:30 eigentlich vorbei ist. Aber manche Essen fangen jetzt doch schon sehr viel früher an, also um 6:30 oder so, und dann bleibt man auch nicht 4 Stunden.
Ja.
Also was dazugekommen ist, was, wie ich angefangen habe, eigentlich weniger üblich war, war ein Arbeitsfrühstück. Also es sind jetzt sehr viele dieser Essen mit konkreter Arbeit verbunden, also dass die Menschen um den Tisch sitzen mit einem Block. Und was eigentlich auch zunimmt, ist, dass die Partner weniger eingebunden sind. Und die Partner haben halt oft ihren eigenen Beruf oder die Obsorge um die Kinder, die sich Partner abwechseln. Also während früher das eigentlich immer etwas für Ehepaare war, vor allem die Abendveranstaltungen, hat das doch sehr stark abgenommen. Und was sich auch wirklich geändert hat, ist, es ist nicht mehr so leicht, ein Menü zu gestalten, das alle essen, weil es viele Allergien gibt, viele Unverträglichkeiten, auch viele Menschen, die kein Fleisch mehr essen. Also das ist auch komplexer geworden, die Bewirtung.
Wenn man jetzt so also hört, ja, hat sehr viel mit Essen zu tun, man kommt zusammen, es gibt was Feines zu trinken und so. Es ist ja nicht also wir wollen jetzt wir miteinander essen gehen, wir haben einen lustigen Abend, man muss ja trotzdem immer, es ist ein Arbeitsessen, sie vertreten dort das Land, also es ist ja wahrscheinlich nicht immer nur Vergnügen, also oder meistens kein Vergnügen, es klingt jetzt so vergnüglich, man geht jetzt essen, sondern es ist harte Arbeit, man pflegt Bekanntschaften, man muss vielleicht auch Probleme lösen, also Essen wird wirklich hart gearbeitet im Sinne von werden vielleicht auch Probleme gelöst?
Es ist einfach eine, ich würde es mal so nennen, eine wichtige Aufwärmübung in den Beziehungen, dass man Zeit miteinander verbringt. Und da ist, wie Sie mit Recht sagen, das Gesellige vom Beruflichen lässt sich dann nicht so leicht oft unterscheiden. Und es ist einfach auch wichtig, mehr über sein Vis-à-vis zu lernen, über seine Position, warum er diese hat vielleicht, oder um herauszuhören auch, was sich dahinter hält. Das passiert nicht in einer E-Mail, schon gar nicht in einer WhatsApp. Das braucht einfach Zeit mit seinem Vis-à-vis und dafür dienen diese Zusammentreffen.
Und da lernt man sich ja kennen und entstehen da auch Freundschaften, wo man sich da auch privat trifft. Oder haben Sie auch Leute getroffen, wahrscheinlich, wo Sie sagen, sehr sympathisch als Person, aber inhaltlich absolutes No-Go. Wir werden uns nie einig. Also da kommt ja dann alles zusammen wahrscheinlich, oder?
Absolut, und das ist auch sehr wertvoll. Weil die Position verbindet man mit dem Überbringer, das ist überhaupt keine Frage, aber man sieht eben, wie vielschichtig vieles ist. Und man tut sich vielleicht leichter, auch bei einer schwierigen Position mit jemandem, der einem sympathisch ist, tut man sich vielleicht auch leichter, ihm länger zuzuhören und dann irgendwo auch herauszufinden, wo man eine Brücke schlagen kann.
Ich schlage jetzt die Brücke zum Inhaltlichen der Diplomatie. Und da waren jetzt schon ein paar Reizworte sind gefallen. Auch wieder von außen betrachtet, hat man das Gefühl, in der heutigen Zeit mit den Trumps und mit den sonstigen Leuten, die so das Tempo vorgeben, dass die klassische, wenn ich das so formulieren darf, die klassische Diplomatie Schwierigkeiten hat, ihre Vorzüge auszuspielen. Es ist das klassische Wort der Dealmaker. Es hat so viel Wirtschaft sozusagen, die da mitspielt. Da ist fast das Politische aus meiner Sicht in den Hintergrund gerückt. Wie geht man damit um, wenn man jetzt, wir haben von Sympathie und Nicht-Sympathie gesprochen, aber wenn man jetzt konkret einem Donald Trump oder einem sonstigen Vertreter dieser Zunft gegenüber sitzen würde, wie man so da mit der Diplomatie etwas erreichen kann, weil man eigentlich weiß, da gilt das Recht, ich verkürze es, des Stärkeren und nicht der Argumentation der feinen Diplomatie.
Das Umfeld hat sich geändert, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben eine goldene Zeit der Diplomatie jetzt erlebt, die letzten 50 Jahre, die oder sehr stark regelbasiert war und wie Sie sagen, oder dass man sich auch Argumente angehört hat, abgewogen hat. Es war aber trotzdem immer klar, wer um den Tisch der Stärkere ist und vielleicht der Schwächere. Und auch da braucht es die Weisheit, vielleicht des Kleineren in der Beobachtung und in den Wegen, die sich auftun. Aber ich glaube auch da, das Wichtigste ist, dass man immer das eigene Ziel vor Augen hat und sich nicht von Emotionen verführen lässt, die man natürlich hat. Aber es geht um das Ziel, dass das Vis-à-vis hat und auch, dass man selber hat. Und das, wie soll ich sagen, da den Weg zu finden, der ist jetzt vielleicht schwieriger, aber das Ziel bleibt das gleiche, nämlich für uns Liechtensteiner einen funktionierenden Multilateralismus und wenn wir über Handel sprechen, offene Märkte. Und wenn andere ihre Position ändern, heißt das noch nicht, dass unsere falsch ist. Wir müssen sie nur in eine andere Landschaft wieder einbringen.
Ich bleibe noch kurz auf der Weltbühne. Wie geht es Ihnen, wenn Sie aber dann solche Bilder sehen, wie aus dem Oval Office, wenn dann sozusagen der Donald Trump seinen jeweiligen Partner so richtig vor der Weltöffentlichkeit demütigt und dergleichen? Ich finde, nach nicht allen Regeln, die Diplomatie vorgibt. Wie sieht man dann diese Bilder? Krampft sich da zusammen oder sagt man, das ist der Lauf der Zeit oder da würde man anders agieren?
Also ich würde mir denken, das ist jetzt die Realität, mit der wir leben. Machen wir das Beste draus.
Also pragmatischer, einfach rein pragmatischer Umgang.
Ja.
Und nicht nachtrauen, dass die feinen, eleganten Herren, die das vielleicht noch etwas anders formuliert haben oder sonst was, gibt es nicht mehr und denen weint man nach, sondern es ist jetzt einfach ein anderer Umgang.
Ich glaube, man muss pragmatisch sein, ja. Aber ich glaube auch, man soll deswegen seine eigenen Prinzipien nicht aufgeben. Mhm. Die Dinge ändern sich, wie wir sehen, und wir können auch oder in gewissen Dingen wieder den Weg zurückfinden zu dem, was uns wertvoll ist. Und das war uns ja wertvoll und der Weltgemeinschaft, weil es auch Sinn macht. Es macht Sinn, dass man eine verlässliche Politik hat, dass man eine Politik vorhersehbar ist, dass man sich zu gewissen Normen einigt. Aber es gibt halt immer wieder in der Geschichte auch Zeiten, wo nachjustiert wird, wo in dieser Gemeinschaft manche meinen, oder sie kommen zu kurz. Und da gehen wir jetzt oder durch gewisse Wellen, wenn man so will. Und in der müssen wir mitschwimmen. Mhm. Und wir können das auch.
Okay. Aber ich glaube gerade, die Kombination aus Pragmatismus und eigenen Werten und Prinzipien ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit wichtiger als je zuvor. Weil, wie Sie richtig sagen, man kann ja die Machtpolitik kann man ja nicht ignorieren. Und das halt USA, China etc. sind alle mächtiger als wir. Da machen wir uns ja gerne nichts vormachen. Und gleichzeitig machen wir ja zu den eigenen Werten stehen, dass man sich auch die Außenpolitik nach hinten vertreten kann. Und es ist ja wahrscheinlich häufig auch noch eine Herausforderung, wenn sie ja im Land nur verstanden wird, Außenpolitik, dann hat sie ja auch keinen Rückhalt. Und es ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung, den Leuten zu erklären, wieso man jetzt eine Position einnimmt und wieso sie so ist. Also ist Außenpolitik auch sehr viel Innenpolitik, kann man es so sagen?
Also der ehemalige tschechische Außenminister Karl Schwarzenberg hat einmal gesagt, eine starke Regierung macht die Außenpolitik zur Innenpolitik und eine schwache Regierung die Innenpolitik zur Außenpolitik. Und da ist, finde ich, sehr viel Weisheit drinnen. Und die Liechtensteiner, glaube ich, haben ein sehr gutes Gespür für Außenpolitik entwickelt und wie eng sie mit unserer 300-jährigen Staatlichkeit auch zusammenhängt.
Mhm. Mhm. Wenn wir schon Liechtenstein im Fokus jetzt haben, die Nachteile des kleinen Staates, dass man vielleicht auf der Weltbühne, die ich vorher zitiert habe, nicht so die große Rolle spielen kann. Was sind denn die Vorteile, dass man so einen kleinen Staat nach außen vertritt oder wo vielleicht auch ein kleiner Staat auf der großen Bühne Akzente setzen kann?
Ich finde, dass Liechtenstein oder sehr aktiv war die letzten Jahre und also wirklich 30, 40 Jahre extrem aktiv war und auch sehr stark Akzente gesetzt hat. Unser UNO-Beitritt hat mit der Initiative des Fürsten über das Selbstbestimmungsrecht begonnen und da einen sehr starken Akzent gesetzt. Und ich glaube auch, dass wir gerade in New York sehr viel Anerkennung für unsere Initiativen bekommen haben, sei es jetzt die Veto-Initiative oder auch der Kampf gegen den Menschenhandel. Also da sind eine Reihe von Initiativen gesetzt worden, die wirklich Beachtung gefunden haben und die auch einen Dienst am Multilateralismus geleistet haben. Und klein heißt ja nicht dumm. Und klein ist auch für manche, oder wird oft gesagt, unverdächtig. Also ich glaube, wir sind in einem verdächtig, nämlich dass Multilateralismus wichtig für uns ist. Mhm. Und dass natürlich das Rechtsbasierte für uns wichtig ist, das ist der Schutz des Kleinen. Es wird nie die, werden nie die Waffen sein. Also von daher, glaube ich, haben wir eine sehr engagierte und auch ehrgeizige Außenpolitik gehabt. Wir haben einen sehr guten Vorsitz beim Europarat gehabt. Also ich glaube, die Liste ist durchaus lang von einer erfolgreichen Außenpolitik. Und ich glaube, was uns schon auch stark macht, dass wir im Inneren einen Konsens haben über das, was die liechtensteinische Außenpolitik sein soll. Und wir haben uns das auch, in Liechtenstein kann man sich das auch nicht leicht machen. Man muss immer auch die Bevölkerung mitnehmen. Wir haben zum europäischen Wirtschaftsraum eine Volksabstimmung gehabt, eine Woche nach der Schweiz, die sich anders entschieden hat. Das war ein sehr reifer Entscheid der Liechtensteiner. Und ich war damals Botschafterin in Brüssel. Das gibt einem erleichtert einem den Auftritt auch vis-à-vis der Partner, wenn man mit so einer sozusagen gestärkten Aussage der eigenen Bevölkerung zu einem außenpolitischen Schritt kommt.
Und ich glaube, eine Stärke ist auch, was ich selber erlebt habe in meiner Zeit in der Verwaltung, in der Regierung, ist, dass wir häufig gemerkt haben, wenn man so Verhandlungsrunden hatten, hat man ein Thema besprochen, dann sind da die Experten aus allen Ländern gehockt und nachher ist vielleicht das nächste Thema gekommen. Wir sind hocken geblieben, dann sind die nächsten Experten gekommen und ich glaube, man hat ein unglaublicher Überblick über Themenfelder, was vielleicht andere viel mehr Spezialistenwissen haben, hat man den pragmatischen Überblick über alles. Und ich glaube, es stärkt schon Position oder auch vielleicht das grosse Bild drauf. Hat vielleicht jetzt mit der Spezialisierung, mit immer mehr internationaler Regulierung, wird es wahrscheinlich auch immer schwieriger für Liechtenstein. Aber ich glaube, das Generalistenwissen, was Liechtenstein einfach haben müssen, ist wahrscheinlich ein grosser Wert gewesen.
Ja, und es hängt auch vom Forum ab. Ist natürlich die Arbeit in Brüssel eine andere als in New York und als in Wien. Also von daher glaube ich auch, dass wir uns viel Wissen aufgebaut haben. Aber auch, wir haben uns auch nicht, wir haben klare Prioritäten gesetzt. Und die Botschafter eigentlich vor Ort haben auch eine schöne Möglichkeit, Initiativen zu setzen, die ja von der Regierung eigentlich in der Regel auch unterstützt wurden.
Und was sich, glaube ich, unterscheidet, ist, dass in vielen grossen Ländern ja Botschafterpositionen etc. nach gewisser Zeit rotieren, 3, 4, 5 Jahre. Und bei uns ist ja so, dass man sehr lange an so einer Position sein kann. Ist ja wahrscheinlich viel sinnvoller, wenn man Netzwerke aufbauen kann und Ähnliches. Wieso machen das eigentlich grosse Staaten nicht?
Also ich glaube auch, dass in unserem Dienst eine Rotation sinnvoll ist. Man muss das schon auch aus der Geschichte heraus sehen, wie es gewachsen ist. Als ich ins Auswärtige Amt bin, waren wir 5 Diplomaten, jetzt sind es 34. Als ich in den Staatsdienst kam, gab es Bern und Straßburg. Jetzt haben wir 8 Vertretungen und doch auch eine schöne Professionalisierung mitgemacht über diese Jahre. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch in Zukunft oder eine gewisse Rotation auch einsetzt. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, wenn es nicht so wie in manchen Ländern alle 3 Jahre ist, sondern wenn wir in längeren Zyklen denken. Aber ich war lang in Wien und ich habe immer gesagt, die Beziehungen zwischen 2 Ländern dürfen nicht an den Beziehungen einer Person hängen.
Okay.
Also sie müssen schon sehr viel breiter aufgesetzt werden, weil sonst, oder? Wie beim Mikado, zieht man eins raus, dann ist alles weg. Da hätte ich gefunden, dass ich meine Arbeit nicht gut gemacht habe.
Ist auch begründig, wieso dass die großen Staaten die Rotation haben, dass es nicht an Personen hängt, sondern eigentlich an der Sache.
Ja, und auch, dass man nicht zu sehr anwächst in dem Land, in dem man ist. Jetzt, ich habe es mehrmals erlebt, oder natürlich habe ich Berichte von Wien auch nach Vaduz an die Regierung geschickt, aber die Regierung war, was Österreich und die Schweiz betrifft, immer top informiert. Also der Liechtensteiner schaut die österreichischen Nachrichten oder die Schweizer Nachrichten und die Politiksendungen am Sonntagabend, die Deutschen, glaube ich. Also da ist, also was der deutschsprachige Raum betrifft, ist die Regierung eigentlich immer sehr gut informiert. Und da war eigentlich auch in Bezug auf Österreich, habe ich eigentlich immer gefunden, einen Bericht schreibe ich dann, wenn ich der NZZ widersprechen möchte. Mhm. Weil das habe ich sozusagen als Hauszeitung gesehen. Ja. Aber es ist das eine ist, dass man sozusagen nicht zu sehr anwächst und auch den Blick bewahrt. Einem auch immer klar wird, wen man vertritt. Natürlich vertritt man auch, um eine Brücke zu schlagen, ein Stück weit erklärt man das Land, in dem man ist. Aber man darf dabei nie vergessen, dass man oder für Liechtenstein, wo immer wir sind. Also es macht von daher schon Sinn und es gibt natürlich auch Länder, wo es sehr schwierig ist, über sehr lange Perioden zu bleiben, also ja, politisch, klimatisch und alles, was dazu zählt. Also ich war 2 Jahre im Sudan, das war ein sehr interessantes Land, aber und ich war sehr jung, aber wenn man dort 30 Jahre bleibt, ist das sicherlich nicht ganz einfach.
Ja, okay.
Sie haben gesagt, man muss immer schauen, wen und was man vertritt. Jetzt gibt es natürlich Diplomatie auch auf verschiedenen Ebenen. Es gibt politische, es gibt vielleicht die wirtschaftliche, es gibt die kulturelle. Ist das schwierig, da das Gleichgewicht zu halten? Oder vielleicht anders, man tendiert dann eher in eine oder andere Richtung und tut sich schwer oder dass man da einen Ausgleich findet?
In unserem Fall eigentlich nicht. In Wien haben wir das breiteste Portfolio, wenn man das so nennen will, mit 2 multilateralen Posten und 2 bilateralen. Da ist eher die Frage, oder wie organisiere ich mich innerhalb dieser 4 Aufgaben. Unsere Wirtschaft ist sehr stark in Österreich, aber die Wirtschaft war in Österreich schon sehr stark, die liechtensteinische, bevor ich Botschafterin war. Und wir haben ja, das kann man sich kaum vorstellen aus heutiger Sicht, wir haben eine Botschaft in Österreich erst seit 1997. Davor gab es die nicht. Also wir waren zuerst vertreten über die OSZE in Österreich. Also die Wirtschaft ist bei uns eigentlich überall sehr
vernetzt und
sehr stark und sehr kompetent. Natürlich haben wir auch da das ein oder andere Mal die Interessen vertreten, ganz klar. Und vor allem Anfang der 2000er Jahre habe ich doch ein starkes Interesse auch der liechtensteinischen Wirtschaft gesehen an Ost- und Mitteleuropa. Und da konnten wir, glaube ich, eine Reihe von guten Kontakten auch herstellen. Aber in Österreich und gerade in den Beziehungen zu Österreich spielt die Kultur eine wichtige Rolle. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich für die kulturelle Zusammenarbeit unser wichtigster Partner. Die Österreicher sind sehr großzügig mit uns und haben uns alle ihre Kulturinstitutionen weltweit zur Verfügung gestellt. Also liechtensteinische Künstler können dort, wo Österreich eine Kulturform hat oder was immer, überall auch auftreten. Natürlich müssen wir für die Reise und so weiter besorgt sein, aber allein, dass wir dieses Angebot haben und auch das breite Netzwerk der Österreicher ist unheimlich wertvoll. Also die Antwort ist, ich habe eigentlich da nie eine Spannung empfunden.
Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ja, so toll, die Frage. Nein, ich bin nicht geeignet für
die. Aber das heißt, das sind dann im Endeffekt auch nicht so ganz strikt getrennte Bereiche, sondern man wenn man mit jemandem zusammentrifft, also Politik und Wirtschaft ist mittlerweile ja wirklich auch sehr eng verknüpft oder war es auch immer, aber vielleicht noch stärker, dass das abhängig ist. Und ist dann Kultur auch als eigenständiger Bereich, aber ist das dann auch da, verschwimmen da auch die Grenzen Richtung Politik und Richtung im Sinne von, dass ein kultureller Austausch auch politische Vorteile hat für die Zusammenarbeit, für die Nähe, dass sozusagen diese Dinge, trennt man das untereinander oder ist das einfach, ja, fließt das ineinander über?
Ich würde sagen, alles steht unter dem Titel, es schafft Beziehung
schaffen,
macht Liechtenstein bekannter,
ja.
Und schafft Beziehung zwischen Menschen. Also dort würde ich es zusammenfassen. Ja. Ich meine, zur Wirtschaft waren sicherlich die Zeit zwischen 2008 und danach oder der Finanzplatz und die Schwierigkeiten, die wir damals oder durchwandert haben. Da haben wir sehr viel Wirtschaftsarbeit in Österreich gemacht und auch oder da waren wir doch auch ziemlich aktiv. Es ist ja auch damals das Betrugsabkommen verhandelt worden. Also oder da haben wir einiges an Wirtschaftsarbeit auch gemacht, aber es war auch ein Stück weit politisch. Also okay. Das war sicherlich die Zeit, wo wir in dem Bereich zumindest viel unterwegs waren.
Und jetzt in die Zukunft gedacht, auch wo wird denn Liechtenstein in der Zukunft jetzt mit den geänderten Rahmenbedingungen, die doch teilweise herrschen, wo wird der Fokus liegen müssen oder wo wird man sich vielleicht noch besonders oder mehr anstrengen müssen als bisher oder neue Wege gehen müssen?
Was wir sehen, ist, dass vieles in Bewegung ist und wir uns nicht darauf verlassen können, dass alles so, wie es war, auch in Zukunft ist. Und das ist nicht nur auf das Regelbasierte, sondern wir müssen uns die Frage stellen, oder welche Organisationen sind noch relevant, welche wird es vielleicht nicht geben, was haben die für uns erfüllt, was könnte ein Ersatz sein. Also ich glaube, die Herausforderung ist es, wach zu bleiben, sich die Partnerschaften dort, also die Partnerschaften zu unseren Nachbarn, oder ist immer klar, dass die enorm wichtig sind und in der Region. Mhm. Die Partnerschaft für uns war in den letzten oder 30 Jahren oder 25 Jahren seit dem EWR-Beitritt sehr wichtig zu Island und zu Norwegen. Mhm. Aber ich glaube, für uns wird sich die Frage stellen, was sind Organisationen, denen wir vielleicht beitreten wollen? Was entsteht Neues?
Kann man da ein Beispiel nennen?
Ich denke eher, was entsteht gerade, okay, und wo sollten wir mitmachen? Ja. Das muss auch noch nicht eine Organisation sein, das kann auch eine Initiative sein, das kann eine lose Zusammenarbeit von verschiedenen Ländern sein. Ich glaube, da müssen wir einfach gut schauen, was sich entwickelt. Aber so die Grundparameter, nämlich eine gute Beziehung in der Nachbarschaft, ich glaube, das ist klar. Jetzt, wenn ich sagen würde, was ich glaube, was wichtig ist, würde ich sagen, eine enge Anbindung an Europa. Mhm. Wir sind schon eng angebunden über den EWR, aber die Zukunft des EWRs kennen wir nicht, oder? Wir wissen, dass die Isländer haben sich überlegen, der EU beizutreten, und das alles ist ja das Resultat der Sicherheitslage, in der wir leben, und dann unter Geopolitik. Und wir haben ja schon gesehen, wie sich die Finnen und die Schweden bewegt haben in Richtung NATO. Ja. Das hat man sich 10 Jahre davor schwerer vorstellen können. Also da ist viel in Bewegung und wir müssen die Zeichen der Zeit für uns interpretieren. Und eines ist für mich wichtig, und ich habe es gesagt, das ist eine enge Anbindung an Europa. Mhm. Und da kann sich die Frage stellen, was heißt dann Europa und in welche Konstellation? Ich glaube, das ist etwas, was die Regierung auch sehr ernst nimmt und sich ansieht. Und ich glaube, das wird unser Weg sein, auch aus sicherheitspolitischen Überlegungen. Mhm.
Und gleichzeitig stellt sich auch die Frage, wir sind ja momentan Vertreter sehr stark in Europa mit Botschaftern, natürlich immer bei internationalen Organisationen auch angehängt und in den USA. Müsste man vielleicht überlegen, ob China eine Botschaft Sinn machen würde, ob vielleicht in Indien, also wollen wir unser Botschafternetz vielleicht ausdehnen, auch wenn das Finanzministerin vielleicht ganz anders sieht natürlich, aber sie ist ja heute nicht da. Was ist da Ihre Einschätzung?
Also ich erlebe, dass sich die Regierungen zu der Zeit, wo ich im diplomatischen Dienst war, diese Frage immer gestellt hat und die auch sich sehr genau analysiert hat immer, und wir sind zu dem Resultat gekommen, das wir jetzt im Augenblick haben. Ich glaube, das sind laufende Überlegungen. Ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen das eine oder wir müssen das andere. Aber auch da glaube ich, es geht nicht immer nur vielleicht darum, ob man eine Botschaft eröffnet, aber es geht vielleicht darum, dass wir uns überlegen, was könnte ein guter Partner für uns sein und mit welchem Ziel. Mhm. Aber es ist klar, Sie haben die Länder erwähnt, die immer stärker auch werden. Und da stellt sich sicher die Frage, oder wie können wir mit ihnen auch oder eine Beziehung aufbauen und über welchen Weg?
Mhm. Mhm. Es ist wahrscheinlich die Herausforderung. Also es gibt Sie sagen, es muss nicht immer eine Botschaft sein. es kann einfach diplomatische Beziehungen sein, ohne dass eine Botschaft dort ist. Es gibt Honorarkonsuln etc., dass man einfach so andere Wege eigentlich beschreitet.
Ich glaube, wir haben viel Erfahrung jetzt mit den verschiedenen Instrumenten gewonnen. Mhm. Und das ist gut, wenn wir uns das einfach präsent haben, dass es die gibt und dass wir einfach wissen, dass wir nicht in einer statischen Welt leben, sondern dass die ein oder anderen Nachjustierungen wir in unserer in der Frage vielleicht auch setzen werden. Mhm. Aber wenn man eine Botschaft eröffnet, das muss man sich sehr genau überlegen, weil man kann sie dann auch nicht so rasch schließen. Und das ist, da rede ich jetzt nicht nur über das Finanzielle, es ist schon die Frage, was kann man konkret erreichen? Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Frage, die man gut beantworten muss. Mhm. Und welches Ziel verfolgt man konkret? Und da kommt man dann vielleicht eben zum Schluss, dass man das über, ich weiß nicht, eine engere Zusammenarbeit der Wirtschaftskammer besser macht. Das hängt auch immer vom Vis-à-vis ab.
Und im Umkehrschluss sind darum für uns internationale Organisationen so wertvoll, weil es uns dort die Möglichkeit gibt, eben sich auszutauschen mit diesen Ländern, gleich in einem geordneten Rahmen sozusagen. Also sie sind, nehme ich an, grosse Verfechter von internationalen Organisationen.
Absolut, aber ich sehe natürlich auch, wie sehr sie unter Druck sind und wie schwer sie sich getan haben, zum Beispiel in der Ukraine den Krieg zu verhindern. Das ist ein Trauma, wenn man so möchte. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sichere ich Sicherheitsfragen ab, wie sichere ich meine Handelsfragen ab. Also das ist etwas, oder wenn sich das zunehmend erodiert, werden wir einfach auch neue Partnerschaften suchen müssen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, genau welche, aber ich glaube, eines bleibt gleich, das sind die Partnerschaften und auch der Multilateralismus ist eine Summe von Partnerschaften. Und vielleicht kommen wir zur konsularischen Vertretung. Die machen wir zum Beispiel nicht über eine internationale Organisation, sondern die erfolgt hauptsächlich über die Schweiz, aber dort, wo die Schweiz nicht ist, über Österreich. Also das ist ein sehr schönes Beispiel, oder wie wir Partnerschaften auch eingehen können.
Und die wir dann auch eben pflegen sollten, weil von diesen Partnerschaften profitieren wir natürlich auch sehr.
Absolut.
In ganz vielen Fragen, ja, insbesondere absolut, mit Schweiz und Österreich. Ja.
Auch schon gefallen, stellt sich immer die Frage, was man erreichen kann. Darf ich die persönliche Frage stellen? Gibt es so einen persönlichen Meilenstein, was man, ich weiß, das wird man nie auf sich selber nur münzen, sondern da ist ein Umfeld dafür auch notwendig, aber ein Meilenstein, auf den Sie besonders stolz sind oder einen Brückenschlag, auf den Sie gern zurückblicken?
Schon, und da, oder Diplomaten sagen immer gerne, it needs two to tango. und in dem Fall war das mein tschechischer Kollege in Wien. Wir hatten ja bis 2009 keine diplomatischen Beziehungen mit der Tschechischen, also mit der Tschechischen Republik. Und er und ich sind dennoch viel zusammengesessen und haben uns gedacht, vielleicht können wir einen Beitrag leisten. Völlig ungefragt. Mhm. Und das ist natürlich die beste Voraussetzung, weil der Druck nicht da ist.
Ja.
Und wir beide haben uns zum Ziel gesetzt, einen Vorschlag zu machen, der vielleicht in Prag und Vaduz akzeptiert wird. Und das ist gelungen. Und das war einfach eine schöne Konstellation zwischen meinem Kollegen und mir und zeigt eben auch, was Beziehungen zwischen Menschen auch ausmachen können. Natürlich hat es dann die Regierungen gebraucht. Ja. Aber das war sicherlich etwas, das einfach auch zeigt, dass man Initiativen ergreifen kann, ohne dass man vielleicht einen Auftrag hat und dass das auch ein sehr günstiges Umfeld oft ist.
Wie gestaltet sich der heutige Austausch mit der Tschechischen Republik?
Sehr gut.
Ja?
Wir haben wirklich enorm viel erreicht. Mhm. Wir haben einen Schüleraustausch, wir haben ein Doppelbesteuerungsabkommen, wir haben eine Historikerkommission, die sehr viel gute Arbeit geleistet hat. Das Wissen ist enorm gewachsen zwischen den beiden Ländern und das war auch das Ziel. Es bleibt die eine Wunde und das sind die Enteignungen aus dem Jahr 1945 und die Tatsache, dass die Tschechische Republik da mit uns noch nicht bereit ist, ins Gespräch zu kommen. Wir haben ja eine Staatenbeschwerde in Straßburg. Mhm. Aber auch da, würde ich sagen, zeigt Diplomatie, was sie kann, dass man sich einig ist, dass es einen Bereich gibt, der jetzt noch nicht von einer engen Zusammenarbeit profitiert, sondern gehemmt ist, aber dass es viele andere Bereiche gibt, wo man etwas aufbauen kann und beide Seiten etwas davon haben, weil das ist nie eine einseitige Geschichte.
In Ihrer langen Laufbahn hat es aber sicher auch skurrile oder vielleicht unterhaltsame Begegnungen oder Dinge gegeben, wo Sie heute auch was dazu sagen können. Sie können ja die Länder nicht sagen oder so. Was würden Sie sagen, was ist so das skurrilste Erlebnis, wo Sie hatten, als Botschafterin, also in der Diplomatie an sich?
Also ich habe einmal erlebt, dass ich einem amerikanischen Botschafter vorgestellt wurde und er hat mir gesagt, oh Liechtenstein, you have to tell me why you still exist and to whom you are useful to. Oh. Und ich habe kurz geschluckt und dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich spricht er das aus, was sich alle denken.
Okay.
Es ist eigentlich eine unglaubliche Chance. Und er hat einfach wirklich, oder? Er war sehr ungefiltert, was er gesagt hat, wenn man so will. Und er war auch kein Berufsdiplomat. Ich fand es eigentlich sehr erfrischend. Ich habe nur gemerkt, dass die Menschen, wir waren in einer Gruppe, ziemlich, oder jetzt darauf gewartet haben, wie ich reagiere. Und ich habe dann gesagt, ich werde ihn einladen zu einem Abendessen mit 6 Liechtensteinern in Wien. Und er musste sich dann 3 Stunden anhören, warum wir nützlich sind und warum es uns noch gibt.
War er bekehrt?
Und er war total bekehrt. Er war natürlich im Land. Und hat wirklich viel gelernt, ist ein Fan geworden. Und das war, eigentlich war ich ihm dankbar für die Frage am Schluss. Aber ich gebe zu, ich habe zuerst geschluckt. Und ich gebe auch zu, das ist eine Frage, die er wahrscheinlich dem Botschafter von Frankreich nicht gestellt hätte.
Aber würde eigentlich manchmal das Ungefilterte, vielleicht ein bisschen mit der feineren Klinge, aber schon Sinn machen, dass man sich einfach mal direkt fragt und nicht irgendwie versucht, über Umwege oder so, einfach zu fragen, wieso ist das eigentlich so? Geht es in die Richtung in der Diplomatie oder ist es eben immer schon noch die Ausnahme?
Ich finde die Direktheit total okay. Man muss nur wissen, wo man sie platziert.
Ja.
Und es geht halt auch nicht mit jedem. Also die gleiche Frage hätte vielleicht woanders eine Verstimmung auch auslösen können. Und wir Liechtensteiner sind ja humorbegabt. Und als Kleiner erlebt man ja auch viel.
Ja.
Und deswegen hat mich das jetzt nicht übermäßig gestört, aber es war ungewöhnlich. Und es war vor allem in der Reaktion der anderen sehr ungewöhnlich. Also diese Frage hätte ich vielleicht persönlich nicht so laut vor so vielen anderen gestellt. Aber so 1:1 fand ich die durchaus, wie soll ich sagen, es hat eigentlich Interesse gezeigt. Und wir leben davon, dass andere Interesse an uns haben.
Ja,
da haben wir dann auch immer eine gute Geschichte zu erzählen.
Stimmt, ja.
Es gibt nicht so viele Länder in Europa, die eine ungebrochene 300-jährige Geschichte haben. Und das hat sehr viel auch mit Außenpolitik zu tun.
Das erlebe ich auch als Nicht-Diplomat einfach, wenn man dann ein bisschen was der Einblick hat, über Liechtenstein erzählt, von Leuten, die wirklich nur Klischees vor Augen haben, es ist wie immer wieder erstaunlich, da gehen die Augen auf und die Münder, ja. Aber ich habe eine direkte Frage auch noch. Und zwar, was haben Sie an Ihrem Beruf am meisten geliebt und was am wenigsten? Oder ich will nicht sagen gehasst, das ist zu stark wahrscheinlich, aber diese zwei Pole würden mich noch interessieren.
Also schon die Vielseitigkeit ist großartig. Man hat so viele unterschiedliche Fragestellungen. Also es deckt einfach das volle Leben ab. Und ich habe eigentlich auch, so grausam die Zeit war, die Covid-Zeit her, geschätzt irgendwo, weil es die Zeit war, wo so viele persönliche Anliegen kamen. Man hat mit den Menschen zu tun gehabt, die irgendwo gestrandet sind, zurück wollten, sehr praktische Fragen hatten. das war eine Zeit, in der ich sehr viel über das Leben der Menschen auf beiden Seiten der Grenze kennengelernt habe und wo ich sehr viel gelernt habe, auch darüber, dass wir ein sozialer Raum sind. Es ist eben nicht nur ein Wirtschaftsraum und ein politischer Raum, sondern wir sind zwischen Österreich und Liechtenstein ein sehr starker sozialer Raum. Mhm. Pflege über die Grenzen von Familien, Beziehungen, die sozusagen jetzt nicht registrierte Partnerschaften oder Ehen sind. Es gibt so viele andere Formen der Beziehungen. Da habe ich viel gelernt. Das fand ich eine schöne Arbeit auch und hat mich auch oder viel gelehrt. Und das war Teil dieser unglaublichen Vielseitigkeit in meinem Beruf, vom manchmal Kleinen bis zum Großen. Was ich mit zunehmendem Alter froh war, wenn ich mir wenn am Abend frei war. Ja. Einfach, weil einem irgendwann auch die Puste ausgeht. Und das fand ich dann schon zunehmend anstrengend. Und dass ich da mehr Freiheit habe, wie ich mir den Abend gestalte, das muss ich sagen, genieße ich jetzt schon auch.
Ja. Was würden Sie mir, wenn ich jetzt noch 20 Jahre jünger wäre, also sozusagen Ende Nein, okay, Ende 20. Und ich würde zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte Diplomat oder ich möchte die Diplomatie steigen. Haben Sie mir einen Tipp? Was wäre Ihr Tipp, wo Sie mir, junger Peter, mitgeben würden, um das gut zu machen?
Also ich glaube, ich würde weniger mitgeben, einen Hinweis, was der Peter gut machen soll, sondern was dem Peter Spaß macht. Mhm. Und ich glaube, dort würde ich ansetzen. Also ich würde mal sagen, was der Beruf ist. Und wenn man dann das Gefühl hat, das passt irgendwo gut zusammen, dann macht man ihn auch gut.
Okay.
Also ich meine, in jedem Beruf ist eine Neugierde wichtig, ist eine Offenheit, ist immer hilfreich. Also ich glaube, da gibt es nicht den einen guten Tipp. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich selber fragt, ist man zu all dem bereit? Ist man bereit, ins Ausland zu gehen? Ist man, also alle diese Fragen, wenn man die mehr oder weniger bejahen kann, dann ist das, glaube ich, ein schöner Beruf.
Mhm. Ja, wir haben es ja heute gehört, was es braucht. Diplomatin, Sie oder Diplomat. Und Paul, du hast doch sehr wieder eine wunderbare Schlussfrage vorbereitet. Der Paul ist eben bekannt für seine wunderbare Schlussfrage.
Ja, normalerweise ist das die Schlussfrage eine Frage, die alle die Idente beantworten müssen. Ich möchte sie heute ein bisschen splitten, weil wir einfach eine unglaubliche Kompetenz betreffend Österreich, Liechtenstein hier am Tisch sitzen haben im Studio. Ich splitte sie insofern, dass ich dich, Peter, als gelernten Liechtensteiner fragen möchte. Was würdest du sagen, was kann Liechtenstein von Österreich lernen oder sich abschauen?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber und wahrscheinlich ist es total klischeehaft, meine Antwort, aber ich glaube, was Liechtenstein von Österreich lernen kann, ist so die gewisse Lockerheit, mit Sachen umzugehen, wo man sagt, okay, es ist jetzt vielleicht so, vielleicht ist es eine völlig falsche Interpretation, aber so, das vielleicht zum Teil im positivsten Sinn schnodrige drüber gehen und sagen, okay, nehmen wir jetzt an, passt. Es gibt ja dann, glaube ich, diverse österreichische Ausdrücke, die man da dazu sagen kann. Machen wir weiter und gehen wir es an und versuchen uns mit Charme das Problem dann anzugehen und zu lösen. Also auf eine sympathische Art, wahrscheinlich auf eine sympathische Art, einem noch sagen zu können, ich bin völlig anderer Meinung, aber jetzt lösen wir das miteinander. Ich glaube, dort ist einfach irgendwie eine andere Art. Aber vielleicht ist es total klischeehaft. Also, ja, ja. Paul, wie ist es denn umgekehrt? Was könnte denn Österreich von Liechtenstein lernen?
Nein, umgekehrt. Österreich, genau. Genau. Ja, da tue ich mich mittlerweile fast schwer, weil ich bin gelernter Österreicher, absolut. Ich bezeichne mich immer als jemand, der eine österreichische Seele hat. Und das sage ich jetzt nicht, weil das hier im Studio in Liechtenstein ist, aber dem ein Liechtensteiner Herz gewachsen ist. Das muss ich einfach sagen. Ich fühle mich einfach pudelwohl im Land und ich habe da eigentlich ein klares Bild. Für mich ist es so, dass ich es unglaublich genieße, in Liechtenstein diese gelebte, hochprozentige Augenhöhe, mit denen sich die verschiedensten Menschen, Arbeitskollegen und sonstigen Bereiche begegnen, den gesunden Pragmatismus, wo viel Prozent der eigenen Energie und Leistung in die Sache oder in die Lösung investiert werden. Und da bin ich kritisch meinem Österreich gegenüber, weil da habe ich das Gefühl, dass die persönlichen Eitelkeiten da einfach wesentlich mehr auch Raum gegeben werden, dass man da auch mehr die sozialen Schubladen zuerst einmal begutachtet, wo gehört der hin, will der was von mir, will ich was von ihm. Das erlebe ich viel, viel weniger in Liechtenstein und das tut unglaublich wohl. Und da habe ich das Gefühl, dass da auch Liechtenstein viel mehr auch im Kollektiv denken und handeln kann, als das mittlerweile in Österreich der Fall ist, ist mein persönlicher Eindruck. Und das finde ich beeindruckend und da kann man sich sehr, sehr viel abschauen. Mhm. Aber jetzt zum Abschluss. Darf ich Sie als ausgewiesene Expertin von Österreich und Liechtenstein fragen, was können die zwei Länder voneinander lernen?
Also, ich glaube, es ist eigentlich sehr schön gesagt worden. Der Pragmatismus ist, glaube ich, wirklich toll, wie wir ihn in Liechtenstein haben. Und bei uns ist vieles auch viel unideologischer als in Österreich. Also wir stehen uns da vielleicht manchmal weniger im Weg. Das würde ich Österreich manchmal wünschen, dass es sich leichter tut, sozusagen an der besten Lösung zu arbeiten und sich vielleicht nicht zu überlegen, oder hat es jetzt die eine Partei vorgeschlagen oder die andere. Und deswegen, also das ist, glaube ich, dieser Pragmatismus ist schon sehr gut. Ja, und den Liechtensteinern vielleicht manchmal ein bisschen weniger rechnen, ist auch befreiend.
Gut. Das ist doch wunderbar, das ist eben der österreichische Charme, wo ich war. Passt schon.
Gut, ja, genau. Gut, oder?
Und ein bisschen weniger. Durlaucht, herzlichen Dank, dass Sie uns da in die Welt der Diplomatie geführt haben. Es ist sehr, sehr spannend gewesen. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, aber in der Kürze liegt die Würze. Mhm. Ab und zu auch, oder?
Und auch wie beim Abendessen, dass man an einer gewissen Uhrzeit dann sagt,
genau.
Es muss ein Ende haben.
Nein, sehr spannender Einblick gesehen. Vielen, vielen Dank. Und wir sind gespannt, was da in Zukunft passieren wird. Ich glaube, wir sind in einer der spannendsten Zeiten. Das sieht man vielleicht immer so, aber ich glaube, momentan ist es wirklich sehr, sehr spannend, was alles passiert in der Welt. Aber nach dem Gespräch bin ich auch bis davor schon gesehen, aber noch mehr überzeugt, dass wir gut aufgehoben sind in der Russenpolitik mit unseren Botschafterinnen und Botschaftern und dass man da ganz beruhigt weiterschlafen kann im Liechtenstein. Es ist ja auch wichtig und gerade als Kleinstaat, glaube ich, müssen wir dafür kämpfen, dass wir offen bleiben, dass man miteinander redet, dass man miteinander auskommt und dass man einander akzeptiert. Und ich glaube, es gilt ja auch fürs Leben an sich, nicht nur für Staaten, sondern auch für uns alle. Und ich glaube, wenn wir mit dem alle ein bisschen weitergehen und unser Leben leben, geht es allen besser. Und das werden wir doch am Schluss vom Tag so haben. In dem Sinn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind lieb zueinander, reden miteinander und man darf auch mal etwas Feines miteinander essen, aber auch rechtzeitig heimgehen. Es gehört halt auch dazu. Genau. Und rechtzeitig aufhören mit einem Podcast und darum würde ich sagen, hören wir da auf. Herzlichen Dank, Durchlaucht. Herzlichen Dank, Paul. Danke. Herzlichen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Einen schönen Abend.
Danke vielmals.